Ja, wir haben gerade das Fest Pfingsten. Und an Pfingsten schauen wir ganz besonders auf den Heiligen Geist. Und so habe ich euch, wie ihr das ja noch von früher kennt, drei Punkte wieder mitgebracht. Das erste ist, wenn wir den Heiligen Geist empfangen, wer ist das eigentlich? Und das zweite, was tut der Heilige Geist, wenn ich ihn darum bitte? Und das dritte, welche Gaben gibt er mir, um seine Aufgaben zu erfüllen, wenn ich ihn darum bitte? Also das erste, wer ist der Heilige Geist? Das Erstaunliche ist ja, dass ganz viele Menschen, also heute auch Christen, gar nicht mehr was damit anzufangen wissen. Man macht sich so eine Vorstellung, naja, Jesus, ja, Mann mittleren Alters, Gott Vater, ja, älterer Mann, weise und gütig. Aber wer in aller Welt ist denn dieser Heilige Geist? Ich lese uns einige Stellen vor aus der Apostelgeschichte am Anfang und dem Johannesevangelium am Ende. Da heißt es hier in Kapitel 2, als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen, wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Ihr könnt das ja zu Hause nochmal nachlesen, dann. Zweites Kapitel, Anfang in der Apostelgeschichte. Dann kommt das Vertreter und Männer und Frauen aus vielen Nationen, gerade wie Insa es eben gesagt hat, in Jerusalem zusammenkommen und sie alle verstehen auf einmal den Paulus, den Petrus. Und sie sind erstaunt, wie kann jeder von uns in seiner Muttersprache sie hören? Ja, das ist die Frage. Und das ist das Wirken Gottes, das Wirken des Heiligen Geistes, dass er die Sprachen und die Menschen zusammenführt. Das ist sein Anliegen. Deshalb nannte jemand mal Pfingsten, ist die Umkehrung von Babylon. In Babylon hatten die Leute einen riesen Turm gebaut, um zu sein wie Gott. Aber sie waren es natürlich nicht. Und so sprachen sie zwar eine Sprache, aber es war so verwirrt, dass niemand was verstand. Also ungefähr so wie heute weltweit. Es liegt ja nicht an den Dolmetschern, dass die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft sich nicht verstehen. Doch, doch, die verstehen sich schon. Und andererseits auch wieder gar nicht. Ja, wer ist nun dieser Heilige Geist? Es gibt da ganz viel Literatur natürlich. Wenn man das aufteilt, kann man sagen, über Gott und Gott Vater gibt es die meisten Bücher, wenn man das mal auf die Regale verteilt. Zu Jesus dann am zweitmeisten und die geringste Anzahl ist dann zum Heiligen Geist. Aber wenn dann manche Leute das Thema mal angefasst haben, dann haben sie gleich ein Buch geschrieben von 500 Seiten. Mir hat auch jemand vor 10 Jahren mal so ein Buch zum Thema Heiliger Geist geschenkt, weil er wusste, ich bin in der charismatischen Erneuerung. Das hatte über 550 Seiten. Ihr ratet mal, ich habe es heute noch nicht vollständig gelesen. Immer mal das eine oder das andere. Was mir dann geholfen hat, da ein bisschen klarer zu sehen, ist die Aussage eines demütigen Ordensmanns. Und der sagte Folgendes. Er sagte, warum gehen wir dann immer das Thema Heiliger Geist und überhaupt Gott so von Gott selber an? Er sagt, wir sind doch kleine Menschen. Also es war ein ganz demütiger Ordensmann. Wir sind doch kleine Menschen. Wie können wir uns vornehmen, auch nur annähernd das zu verstehen, wie Gott ist? also wie Gott Vater ist, wie Jesus ist, wie der Heilige Geist ist. Das kann doch nicht funktionieren. Und er hatte dann folgende Idee und die fand ich super. Er sagte, lasst uns doch mal von der Bibel ausgehen natürlich, aber dann von Menschen. Da heißt es ja gleich am Anfang der Schöpfung, Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Nach seinem Bilde schuf er ihn. Und da sagt der Ordensmann, ja, das ist es doch. So wie wir geschaffen sind, mit Seele, Körper und Geist, sind wir Gott ähnlich. Nicht gleich, Gott sei Dank nicht. Nicht gleich, aber doch sehr ähnlich in vielen Punkten. Und er sagt, wir brauchen doch nur mal gucken, was machen wir denn mit unserem Geist? Ja, was machen wir mit unserem Geist? Du kannst ja mal nachdenken. Also das ist, wir brauchen unseren Geist, um unsere Ziele zum Beispiel durchzusetzen. Wenn wir beruflich oder ausbildungsmäßig etwas erreichen wollen, setzen wir uns hin und machen uns Gedanken, wie das gelingen könnte. Ja, und genau das tut der Geist. Genau das tut auch der Gottesgeist. Gottes Geist will bestimmte Dinge erreichen, hier auf Erden mit uns Menschen. Und er sucht dringend Mitarbeiter wie dich und mich, die ihm dabei helfen. Das ist Gottes Geist. Und damit befähigt er unseren Geist. Das heißt ja an einer Stelle dann auch in der Bibel, Gott hat uns nur wenig geringer gemacht als er selber. Ja, das finde ich wunderbar. Wir dürfen mitarbeiten in seinem Geist, in seinem Sinne. Und das ist nochmal ausgedrückt im Römerbrief, wo Paulus beschreibt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das steht im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 5. Also das ist das Grundlegende, Gott will durch seinen Heiligen Geist seine Liebe in uns ausgießen und dann, ihr ahnt es schon, natürlich klar, das betonen wir ja immer hier, dass wir diese Liebe weitergeben an die Menschen, die das brauchen. Ja, und dann sagte der bescheidene Ordensmann, damit ist eigentlich alles gesagt. Stimmt. Damit ist eigentlich alles gesagt. Gottes Heiliger Geist will uns befähigen, ganz so zu leben, wie das in seinem Sinne ist. Ja, soweit mal zum ersten Punkt. Wer ist Gottes Geist? Er steht auf deiner Seite, er hört dich, er will dir beistehen, er will den Weg mit dir gehen. Er will den Tag mit dir beginnen und er will den Tag mit dir enden. So ist Gottes Geist. Er will nicht auf Distanz sein, sondern er will behandelt werden von dir wie ein Freund. Ja, und nun zum zweiten Punkt. Was tut der Heilige Geist, wenn wir ihn darum bitten? Ich lese mal aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20, Vers 19. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das ist also der zweite Punkt. Wenn Gott seine Liebe in uns ausgegossen hat, wie ich im ersten Punkt ja gezeigt habe, dann will er, dass wir diese Liebe weitergeben. Und das ist ja gar nicht so einfach. muss man ja ehrlich sagen, auch in unseren Breiten nicht. Die Jünger hatten aus Furcht vor den Juden die Türen fest verschlossen. Bei den Jüngern war das natürlich verständlich. Sie hatten ihren Meister umgebracht und sie waren in der Tat auch einige von ihnen auf der Suche, die weiteren Anführer zu finden, um sie zu töten. Das kommt ja nachher dann auch in der Apostelgeschichte. Und einige werden ja auch dann getötet. Andere Gott sei Dank auch wieder nicht. Ja, und dass ihnen das Sorge macht, ja, das verwundert mich nicht und ich vermute keinen von euch. Da hätte ich auch aus Furcht, dass das eintreten könnte, die Türen fest verrammelt. Ja, und nun kann man natürlich sagen, ja, wenn das so ist, dann hat Jesus ja gar keine Chance. Doch, Jesus hat immer eine Chance. Das Entscheidende ist, und das ist, glaube ich, wichtig, das möchte ich dir heute Abend vermitteln, dass nicht wir die Wirklichkeit festlegen, sondern Jesus, der Vater und der Heilige Geist. Sie sind es, die die Wirklichkeit bestimmen. Und so macht das Jesus gar nichts aus, ob die Türen verschlossen sind. Er kommt da mitten rein und sagt was? Friede sei mit euch. Dann gibt er sich zu erkennen mit den Händen an seiner Seite, da freuen sich die Jünger. Und Jesus sagt noch einmal, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ja, und das ist nun unser Auftrag. Und natürlich werden wir immer wieder auch Furcht und Sorgen haben, kommen dann nachher da gleich nochmal drauf zurück. Aber wir brauchen uns nicht davon abhalten lassen, denn Jesus geht auch mit uns durch verschlossene Türen. Jesus öffnet die Türen und schafft uns neue Wege. Und das sehen wir jetzt als dritter Punkt in der Pfingstpredigt des Petrus. Auf die will ich mal ein bisschen näher eingehen. Weil darin nochmal deutlich wird, Jesus schickt seine Leute nicht einfach los, sondern er bildet sie aus. Er gibt ihnen eine Ausbildung. Und er gibt ihnen auch dann das, was sie wirklich brauchen. Und da heißt es dann hier im 2. Kapitel Vers 14, Apostelgeschichte, da trat Petrus auf, zusammen mit den 11. Er erhob seine Stimme und begann zu reden. Ihr Juden und alle Bewohner von Jerusalem, das sollt ihr wissen. Und dann kommt eine ganze Menge, was er ihnen sagt. Ja, und die Frage ist jetzt für mich, woher weiß der Petrus das auf einmal alles? Hat der Petrus das alles schon mal lange ausgearbeitet? Na, so viel Zeit hatte er da auch noch nicht. Aber doch eine gewisse Zeit, vielleicht auch schon früher, wo er gesagt hat, sollte ich jemals eine Ansprache oder Predigt halten, dann kann ich die doch schon mal vorbereiten. Dann lege ich die in die Schublade und dann habe ich nicht so einen Stress, wenn der Tag X kommt. Also das wäre zum Beispiel meine grundlegende Strategie. Ich bereite gerne vor, gerne auch 4 Wochen im Voraus in der Schublade und wenn der Tag X kommt, ziehe ich sie raus. Ja, aber so funktioniert das manchmal, aber eben andermal auch wieder gar nicht. Ich gehe erstmal auf das Ungewöhnliche ein, komme dann nachher, weil das sicher jedem von uns näher liegt, auch zu dem Gewöhnlichen von jedem von uns. Also da trat Petrus auf. Das war ganz spontan. Das war nicht vorbereitet. Das gab ihm der Heilige Geist in diesem Moment. So wie er ihm die richtige Weisung gab im Haus des Cornelius, als er diese Vision hatte auf dem Dach mit dem unreinen Getier und so weiter. Nee, das war ganz spontan. Und Petrus hat sich davon leiten lassen, mit dem großen Wagnis, dass er nicht wusste, wie das ganze Ding ausgeht. Es geht ja dann sehr gut aus. Etwa 3000 Menschen lassen sich an diesem Tag taufen. Also von dem, was in der Bibel steht, ist das die größte Zahl, die je mit einem Schlag zu Jesus als Herrn des Lebens angenommen haben. Also das war die Wirkung von der Predigt des Petrus. Aber er hatte es vorher überhaupt nicht in der Hand, ob sie ihn ergreifen und töten würden. Das war alles drin. Sie waren ja bisher hinter verschlossenen Türen. Plötzlich geht er raus. Und nachher heißt es, sie sind täglich im Tempel. Also die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten jeden Tag die Gelegenheit, sie festzunehmen und zu töten, wenn sie das wollten. Und mit diesem Wagnis lebt der Petrus. Er geht das Wagnis ein und erreicht damit viel im Reiche Gottes. Also um es gleich zu sagen, das ist im Grunde genommen die Ausnahme. Es gibt auch ja, ganz einfache Dinge, die hier unmittelbar davor stehen, als zum Beispiel Judas durch andere Jünger ersetzt wird, nachher durch den Matthias, heißt es hier im ersten Kapitel am Ende, dass sie da gar nicht so intensiv um den Heiligen Geist gebetet haben. Sie beteten, ja, Herr, du kennst die Herzen aller, zeige, wen du von diesen beiden erwählt hast, diesen Dienst und das Apostelamt zu übernehmen. Und dann erhielten die beide Lose und das Los fiel auf Matthias und er wurde den Aposteln zugerechnet. Also das ist ja sehr prosaisch, ne? Losen kann jeder. Jeder, der nicht weiß, wo es lang geht, kann zwei Losen machen und sagen, eins davon wird schon richtig sein. Gut, ganz so war es nicht, sie haben ja gebetet, aber nicht in der Weise wie bei der Pfingstpredigt des Petrus. Und das gibt es aber auch, ich habe nur mal in meinem Leben nachgedacht, einmal ist das in meinem Leben so passiert. Einmal. Ich war ja viele Jahre Vorsitzender von der Charismatischen Erneuerung Deutschland und da hatte ich immer wieder mal solche Situationen. Und eine davon war dann das letzte Deutschlandtreffen, was ich geleitet habe. Und der Vorstand und die Mitarbeiter und die Vertreter im Rat, die Leiter der Gemeinschaften, sie alle hatten die eine Erwartung, dass der Hanusch bei diesem Deutschlandtreffen was Wegweisendes sagt. Erst habe ich das ein bisschen abgewimmelt, aber alle blieben dabei, dass es meine Aufgabe wäre, bei diesem Deutschlandtreffen etwas Wegweisendes für die Einzelnen wie für die gesamte Bewegung zu sagen. Das war ein ganz schöner Druck, als ich das so mitkriegte. Das war auch gar nicht so einfach. Ich habe dann viel gebetet und der Herr hat mir tatsächlich Gedanken geschenkt und ich war sehr dankbar, dass ich dann meinen Vortrag fertig hatte. Es sollte so eine Dreiviertelstunde dauern am Samstagabend. Ja, soweit so gut. Und dann kam es aber. Am Samstag Nachmittag war ich meist in der Halle, um für Mitarbeiter und andere ansprechbar zu sein. Und plötzlich hatte ich so innerlich den Eindruck, geh in die Kapelle. Komm zur Ruhe bei mir. Lass dich von meiner Liebe erfüllen. Na gut, ich wollte in die Kapelle an dem Kongresszentrum gehen, aber der Herr sagte, nein, komm, setz dich ins Auto, lass uns ins Priesterseminar, wo ich mein Zimmer hatte, fahren, da können wir in Ruhe reden. Habe ich gemacht. Naja, und dann saß ich da vorm Fenster. Bei solchen Situationen erinnere ich mich an jedes Detail. habe mich dann hingesetzt, zum Fenster rausgeguckt, gesehen, wie die Tauben da beim den Domkuppeln rumflatterten und dachte, okay, ja, jetzt kannst du mir sagen, was ich noch ändern soll. Und das war dann nach einer Stunde Gebet. Das war nicht so meine Gebetszeiten, schon gar nicht bei so einem Kongress. Aber hier war es so. Deshalb hatte der Herr ja gesagt, komm, komm mit mir. Und ich habe nach einer Stunde gesagt, Herr, ja und nun? Wir könnten ja mal langsam zur Sache kommen. Heute Abend um 19 Uhr soll ich auf die Bühne gehen und werde angekündigt, dass ich was für die Bewegung Wegweisendes sagen werde. Ich habe das ja alles hier schon aufgeschrieben. Und dann war es sehr klar, dass der Herr mir sagte, leg das doch bitte einfach mal zur Seite. Das brauchen wir heute nicht. Und ich sagte, wie? Und dann gab er mir, ich sagte, so geht es aber auch nicht. Also dann gab er mir drei Stichworte. Drei Worte, nur drei Worte. Die habe ich auf einen kleinen Zettel geschrieben. Und gesagt, ja und nun, was soll ich damit machen? Ja, die Wegweisung geben. Also das war ein voller Hammer. Ich habe dann auch eine Stunde gebraucht, um mich zu beruhigen. Und bin dann wieder zurückgefahren in die Halle. Da warteten die natürlich dann schon wieder. Ein Pressereferent war gekommen, wollte mich interviewen. Also ich sage, okay, kann man sofort machen. Weil ich dachte, wenn ich so eine Ansprache halten kann, dann kann ich auch sofort ein Pressegespräch machen. Ging auch. Ging gut. Und ja, dann kam der Abend immer näher und mein Puls stieg. Es war wirklich so ein großes Wagnis für mich. Nicht wie bei Petrus. Es hätte mich vermutlich, wenn das nicht so gelaufen wäre, keiner gesteinigt. Aber eine Watsche hätte ich schon gekriegt. Also stell dir mal vor, ich hätte da gestanden und gesagt, hätte das alles erzählt, wie ich euch jetzt erzähle, und dann gesagt, ja, und mehr hatte ich nicht. Das ist alles, was der Herr mir für euch gegeben hat. Dann hätten aber viele gesagt, naja, Helmut, ein bisschen besser hättest du dich ja vorbereiten können. War aber Gott sei Dank nicht. Wir haben dann vorher noch gebetet, wir hatten eine Anbetungszeit, die hatten wir immer. Und dann habe ich den Vortrag gehalten und der war wegweisend und war sehr gut. Einer hat ihn, meine ich, sogar auf YouTube gestellt, da steht er heute noch. Wie kann ich den Heiligen Geist empfangen? Oder ist in Österreich veröffentlicht worden, in Polen übersetzt. Also da ist ähnlich wie bei Petrus, dass 3000 Menschen dazukommen. So war hier, dass Menschen so berührt worden sind, wie ich das hätte nie machen können. Nie. Und alle im Vorstand, auch mein stellvertretender Vorsitzender, sagte, Helmut, das war das Beste, was du hier jemals gesagt hast. Ich sagte, ja, war ja nicht schwer, ich hatte ja nur die drei Stichworte. Das sind ja Frage, welche Stichworte das waren, habe ich vergessen. Vermutlich war es so getauft im Heiligen Geist, weil um das ging es ja, wie kann ich den Heiligen Geist empfangen? Also das, was wir so am fünften Abend in unserem Leben, also Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes Seminar haben, das hatte ich da eingeführt und das kam ja dann auch erst später in dem Seminar. Aber es war für mich so ein Zeichen, dass Gott Dinge ganz anders machen kann. Und dass wir gut beraten sind, uns doch mal darauf einzulassen. Und das habe ich da gemacht. War noch manchmal bei einigen anderen Stellen so, aber nicht viele. Das meiste ist so ganz normal, sich vorbereiten, so wie wir es hier auch sehen, oder loswerfen oder. Was ich aber da gelernt habe, war, probier's mal aus. Wie gesagt, es wäre furchtbar gewesen, wenn ich da irgendwas rumgestottert hätte. Das ist ja auch nichts. Ich habe das manchmal bei Kongressen erlebt, dass Leute verwechselt haben, unvorbereitet und geführt vom Heiligen Geist. Das war einfach nur Murks. Und das musste man dem Referenten dann leider auch sagen. Es war sicher gut gemeint, aber es war einfach nichtssagend. Und andersrum gab es Leute, die waren so aufgeregt, ein Referent, der ich meine, der hat fast nur gestottert. Aber in dessen Gottesdienst wurden so und so viele Menschen geheilt. Ein anderer, der da sehr großspurig daherkam, kein einziger. Also es kommt immer einzig und allein darauf an, dass wir uns vom Gottes Geist, vom Heiligen Geist leiten lassen. Und er gibt dir dann alles, was du brauchst. Das wird, wie gesagt, ja nicht immer so sein, wie bei dieser Situation beim Deutschlandtreffen. Es wird im Normalfall ja so sein, dass du jemanden ansprichst und ihm einfach freundlich begegnest, was die Herausforderung ist, hier bei uns in Deutschland. Oder, dass ich überlege, was kann ich tun, um etwas von der Liebe und Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes weiterzugeben. Das hatte ich mir übrigens vorgenommen als Diakon dann an St. Paulus, weil ich gesagt habe, ich muss hier nichts Großes machen, obwohl vieles von dem, was ich damals auf den Weg gebracht habe, heute noch existiert. Zum Beispiel die grünen Damen im Klinikum und anderes. Aber es ging mir nie darum zu sagen, hier baue ich ein Werk, was möglicherweise sogar noch dann mit dem Namen der Helmut Hanisch verbunden wird. Das war mir völlig wurscht. Sondern mir ging es darum, dass Menschen etwas von der Güte und Menschenfreundlichkeit erfahren. Und dabei hilft mir bis heute, dass ich frage, warum nicht? Ich habe bei mir mal hingeschaut, bevor ich diese Erfahrung damals hatte, war es so, dass ich oft, ja, wenn so ein Impuls kam, dachte ich, naja, muss ich das machen? Warum ausgerechnet ich? War so eine häufige Frage. Und einmal antwortete Gott, warum nicht? Ich finde keinen außer dir jetzt an dieser Stelle. Und dann dachte ich noch so, Herr, ich sag dir fünf andere, die das auch machen können. Aber er ließ mich locker und dann habe ich es auch gemacht. Also so kann man auch lernen, sich vom Gottesgeist leiten zu lassen in ganz natürlichen Schritten. Und darum geht es hier im dritten Punkt, dass Petrus sich darauf einlässt, dass er den Mut hat, Schritte zu gehen und dass Gott ihn und die Menschen segnet. Und das wünsche ich auch dir, dass du den Mut hast, immer wieder mal zu fragen, wenn dir ein Gedanke kommt. Einfach zu fragen, warum denn nicht? Ja, genau das. Und dann tu es und guck, wie es sich auswirkt. Und du kannst sicher sein, Gott freut sich allein über deinen Versuch und er wird dich und den anderen segnen. Amen.